You're listening to Radio Golf Show.
Marc.
Hallo.
Grüß dich.
Guten Tag.
Endlich. Freitag ein bisschen müssen wir uns unterhalten über die Situation im Golf.
Was da ja, du hast mich ja jetzt quasi vom Bildschirm weggerissen, Frank. Ich sitze ja wie gebannt.
War es so spannend?
Ja, es war ziemlich spannend.
Ja, hat es dir gut gefallen? Erzähl doch mal, ich habe noch nichts gesehen.
Also es ist auf jeden Fall exzellent produziert. Es ist so, dass ich 90% der Menschen, die dort spielen, nicht kenne, dass man allerdings ununterbrochen relativ gutes Bildmaterial zu Gesicht bekommt. Das Ganze ist so aufgezogen, wie man es von anderen Sportarten auch kennt, also mit viel so sehr modernem Psch, und so. Und die Kommentatoren sprechen für ein Publikum, das definitiv keine Ahnung von Golf hat, was gar nicht mal so uninteressant ist, weil dann kriegt man das Spiel nochmal erklärt.
Gibt es ja genug Leute von.
Genau, also ich meine, das ist auch, es läuft seit Stunden ohne Werbeunterbrechung bei YouTube. Mhm. Das heißt, dass ich nicht ununterbrochen is brought to you by Rolex oder sonst was hören muss, sondern tatsächlich oder nicht irgendwie deutsche Werbung höre wie Sky Golfsport wird Ihnen präsentiert von den neuen Maverick Driver.
The Rogue Driver.
Ja.
Sind Leute vor Ort? Publikum?
Frank, ich habe dich jetzt gerade nicht verstanden.
Sind Leute vor Ort im Publikum?
Es sind Leute vor Ort. Das sieht auch nicht unbedingt nach einem schlecht besuchten Turnier aus. Das ist also jetzt sicherlich nicht die British Masters oder die Open Championship oder irgendetwas in der Art. Also ist es mit Sicherheit aber interessant besucht, weil das verteilt sich ja auch. Also du hast ja überall dann Zuschauer. Ja? Es ist wirklich, man sieht natürlich, was man machen kann, wenn man Ressourcen hat. Also es ist einfach viel, viel Geld drin. Ja? Mhm. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber vielleicht ist es auch genau das, was es so interessant macht. Dass es nun mal ein neues Format ist. Und ich erwische mich ständig dabei, das zu sehen. Also nicht ständig dabei, aber ich erwische mich dabei, es mit Interesse zu verfolgen und mich fast schlecht zu fühlen, weil, und das ist ja das Großartige, und das ist ja auch das, was Sportswashing macht, es lässt dich vergessen, was du da eigentlich tust.
Mhm. Ja, genau.
Und du bist quasi dann, also entweder, und da ich das jetzt natürlich auch quasi beruflich jetzt geguckt habe oder schaue, lässt man sich trotzdem ja auch so ein bisschen einlullen und ist dann irgendwie, man vergisst dann halt, wie viel blutiges Geld damit verbunden ist und warum es überhaupt stattfindet und was, ja, so.
Und dann aber das sind ja auch keine Amateure, wenn es um Sportswashing geht, das sind ja keine Amateure, das machen die ja schon jahrzehntelang. Und nicht in Madison Avenue, die großen Marketingfirmen, das ist ja in deren Portfolio, Sports, we're good at sportswashing.
Ja.
Oder wie immer das anders auch noch heißt offiziell. Ja, das ist ja wirklich ein Marketing-Skill, das zu machen.
Ja, und das ist ja auch tatsächlich, wenn man das jetzt mal mit Saudi-Arabien in Verbindung bringt, ja Teil eines ganz großen Projektes. Es ist ja nicht nur Golf, es ist ja auch die Formel 1, es ist aber nicht nur die Formel 1, also parallel dazu erleben wir ja auch eine Image-Kampagne Saudi-Arabien als faszinierendes Land zum Bereisen, als Land des Fortschritts. Es gibt jetzt eine zweiminütige Werbebotschaft von Dennis Quaid gesprochen zu dieser Lift-Tour. Das muss man sich mal anschauen. Das ist äußerst sehenswert. Das ist das spielt auf dieser gesamten Klaviatur der großen Sportveranstaltung. Aber es ist natürlich immer nur zu sehen in einem Gesamtkontext. Also was will Saudi-Arabien? Also und nichtsdestotrotz sitzt man da und das finde ich halt so faszinierend auch und überlegt, was mag ich daran nicht? Und was ich halt daran nicht mag, ist, woher das Geld kommt. Das ist das, was ich daran nicht mag. Und ich habe aber auch Verständnis für diese Spieler, die sagen, ja, ich will irgendwie jedes Mal, wenn ich dahin fahre, bezahlt werden. Ich will bezahlt werden. Das ist ja alles nachvollziehbar. Das Problem ist nur, woher stammt das Geld? Wenn das Geld irgendwo anders herkäme, müsste man eigentlich die ganze Veranstaltung begrüßen. Man müsste also wirklich begrüßen, dass die PGA und PGA Tour unter Druck gesetzt wird. Man müsste begrüßen, dass Leute irgendwie besser bezahlt werden. Man müsste begrüßen, dass die Spieler ein größeres Mitspracherecht haben. Man müsste begrüßen oder kann begrüßen, dass die Caddies besser behandelt werden, dass die Leute eingeladen werden, dass sie bezahlt werden dafür, dass sie da auftauchen, also dass sie ihre Hotels bezahlt bekommen. Das kann man ja alles begrüßen. Die Frage ist, wer bezahlt? Und wer bezahlt, der schafft halt an. Und es halt, sehe ich dann gestern Abend oder heute Morgen Alan Shipnuck, der mit zwei Türstehern diskutiert, wie ein Jugendlicher, der in einen Club nicht reinkommt. Und im Hintergrund sehe ich Ian Poulter, der mit aus dem Augenwinkel darüber guckt. Und in einem anderen Bild, das du mir vorher geschickt hast, sehe ich dann The Great Saudi Shark im Hintergrund stehen. Und habe das Gefühl, dass ich in eine Art Parallelwelt hineingeraten bin, in der dann irgendwie Presse nicht mehr zugelassen wird, in der offenkundig gelogen wird, bis die Balken biegen, ja, wo G-Mac Zeug von sich gibt, wofür man sich als Zwölfjähriger schämen muss.
Richtig, richtig.
Der ist wo Poulter quasi alles, was er jemals geschaffen hat als Spieler, mit einer einzigen Reaktion auf eine Pressefrage in die Tonne klopft. Und zwar nur, weil er noch mehr Ferraris, noch mehr Lamborghinis oder noch irgendetwas kaufen will. Ja? Und ich hätte ja auch gar nichts dagegen, wenn er was kaufen will. Soll er doch. Ja, soll er. Cool, wenn er was kaufen will. Ja? Nur mit welchem Geld. Und das ist das große Problem. Ja? Also das ist für mich wirklich das einzige Problem mit dieser Tour.
Naja, aber jetzt, ich meine, das, was du gerade da erzählt hast, dass die PGA Tour, die ja wirklich sich nicht, keine Mühe gegeben hat, sich irgendwie zu modernisieren. Nicht jede Woche 72 Löcher, Cut und alles. Nice. Ich meine, nicht diese Turniere, die da wöchentlich laufen, das ist unmöglich, da eine Stunde, zwei Stunden zu gucken. Unmöglich. Schon gar nicht an einem Donnerstag oder einem Freitag.
Ja, aber selektiv fürs Wochenende ist es ganz gut. Also zwei, drei Martinis.
Aber das ist ja genau der Strang, an dem Mickelson zu Anfang gezogen hat. Ja, er macht das, damit die PGA-Tour aufwacht, sage ich mal. Okay, aber wenn wir darüber nachdenken, was die Saudis wollen, das ist ein riesiges Thema. Ja, ich weiß es auch. Ich meine, ich habe da schon meine Meinung. Aber ich weiß, was sie nicht wollen mit dieser Tour, die übrigens, wenn wir die, ich werde die nicht die Live-Tour nennen. Ich nenne das die 54er-Tour, denn das heißt ja LIV, ja. Die römische Zahl. Was sie nicht wollen, ist Geld verdienen. Das wollen sie nicht. Die wollen Geld ausgeben. Okay? Ja. Was sie tun, und genau wie du gesagt hast, die Caddies, ja, die da, wir kennen ja Drew, der auf der PGA Tour und ja, auf der LPGA Tour und bei der Olympiade unterwegs ist als Caddy. Nicht, es ist interessant, ob die Caddies jetzt auch von der PGA Tour, die ja nicht mehr Caddien dürfen. Ich meine, das sind ja viele Themen, die da auch noch dazu spielen. Aber es ist noch nicht so lange her, dass sich Spieler gar nicht getraut haben, zu sagen, dass sie bei der PGA Tour um Erlaubnis gefragt haben, da mitzuspielen.
Ja.
Noch nicht so lange her. Das ist vielleicht einen Monat her.
Ja.
Und dann der erste, der, glaube ich, rauskam, war dieser Bland. dieser Journeyman. Das war, glaube ich, der Erste, der gesagt hat, ich habe gefragt. Dann kam Sergio und Westwood und diese Sachen, wo Sergio gesagt hat, I can't wait to get off this fucking tour.
Ja.
Im Fernsehen. Das sind 2-3 Wochen her. Ja. Jetzt kommt Bryson und Ricky und Patrick Reed. Ich habe gehört, die Saudis sind nicht happy mit, dass jemand Reed gefragt hat.
Ist wirklich wahr? Ist wirklich
wahr? Nein.
Because he's such a villain, oder?
Whose idea war es, den Reed zu fragen? Und die kommen jetzt raus und sagen, oh, wir sind nächstes Mal dabei. Das ist schon mal was. Und jetzt kommen sie nicht, was mich am meisten aufregt. Und ich will hier nicht hier den Moralprinzen, was immer, ja, ich bin ein alter Sünder. I did some bad things in my life, ja. Alles verjährt, hoffe ich, aber was mich richtig stört, ist, dass keiner von denen die Eier hat und sagt, ich mache es nur wegen dem Geld.
Komischerweise, Frank, ist das etwas, was ich hatte das Vergnügen, jetzt vor einigen Tagen auf einem internationalen Jugendturnier unterwegs gewesen zu sein und habe da mit den Jungs und auch mit dem einen oder anderen Mädchen ja auch gesprochen, auch über diese Tour. Und das Interessante ist, dass so 15-Jährige, 16-Jährige das sehr, sehr viel deutlicher in der Lage sind zu formulieren. Und der eine sagte, na, wenn ich dem Mikkelsen zuhöre, habe ich das Gefühl, dass der ausschließlich dafür bezahlt wird, Werbung für Saudi-Arabien zu machen und nicht zu sagen, ich gehe dahin, um Geld zu verdienen. Ja? Jeder weiß, warum er da ist. Aber man hört sich dann auch noch dieses ganze Geschwätz an. Ja,
für 200 Millionen wollen die Saudis auch was haben.
Ja, natürlich, natürlich. Ja. Aber es ist, ja, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Ich glaube, der Einzige, der gesagt hat, jetzt vor kurzem, das war Westwood, der gesagt hat, it's my job, I do it for the fucking money. Ja,
aber ja, der G-Mac, der sich hingestellt hat und gesagt hat, wenn die Saudis das machen wollen, um ihr Image zu verbessern, warum sollte ich das nicht tun? Ja, weil es ist ja quasi auch der Job. Also ich glaube schon, dass das Leute sind, die ihre Aufgabe schon sehr genau kennen und sehr genau definiert haben. Ja, also da geht es ja nicht nur, also ich glaube, die meisten wissen, da geht es nicht nur um Golfspielen. Was ich unglaublich bedenklich finde, ist der Zynismus mit andere Argumente nach vorne geschoben werden. Also, dass Keimer sich dann hinstellt und sagt, ja, ich glaube, das ist das, was die Jugend will. Ja, ja, das mag ja durchaus sein, aber wenn es darum ginge, nur das Spiel zu erneuern, könnte man ja auch seinen Einfluss als ehemaliger Weltranglistenerster und als Botschafter des Golfsports ja auch in einer anderen Art und Weise auch geltend machen. Ja? Und auch so jemand wie Mickelson, die haben Leverage innerhalb der PGA-Tour. Ja? Die Tour wird sich auch verändern und wird sich verändern müssen. Und das weiß auch Mickelson, da bin ich mir ganz sicher. Nur im Moment kann man ja, oder wird man vielleicht in den nächsten Wochen so eine Art Top 10 der dümmsten Ausreden, warum man bei der 54er-Tour mitspielt, sammeln können. Ja? Für die Jugend, für die Menschenrechte, damit sich in Saudi-Arabien was verändert, damit wir das Spiel wachsen lassen. Ja? Das ist alles unglaublich peinlich und unangenehm.
Meine Lieblingsausrede ist ja auch, man soll nicht Sport und Politik vermischen. Ja, das ist wortwörtlich die Definition von Sportswashing. Das ist genau die Definition. Und wenn dann der Poulter oder was weiß ich da ankommt, der nicht bis 12 zählen kann, bis 54 kann er auf keinen Fall zählen, ja. Und dann nicht in der Pressekonferenz eine Frage beantworten kann, ob er in einem Turnier, ob er in irgendeinem Turnier nicht mitspielen würde. Ja, ob er wenn Putin ein Turnier machen würde, was ja auch gar nicht richtig so schlimm ist, ich weiß nicht. Das kann er nicht, das will er nicht antworten. Ja, das will er nicht beantworten, die Frage. Das ist unglaublich, unglaublich, dass diese Jungs, man fragt sich, haben die irgendeine Obligation als Idole, sich auch als wie Idole zu benehmen? Ja,
ja.
Haben Sie das oder haben Sie nicht? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Das ist das für mich, und wir hatten uns auch schon ein paar Mal schon seit längerem darüber unterhalten, du und ich, Marc, wie das mit in der Pandemie war mit Eric Clapton und Van Morrison. Musiker, die wir beide sehr, mit denen wir aufgewachsen sind, die Musik, die wir gerne hören, die sich mit ihren Aussagen da zu dem Thema, natürlich hört man das noch, aber man hört es ein bisschen anders. Ja, wenn ich mir jetzt.
Ja, aber das Interessante ist, darf ich da kurz einhaken? Ich glaube, das Interessante ist, dass ich, gerade Van Morrison ist ein interessantes Beispiel, weil ich höre ihn nicht mehr, weil ich ihn nicht mehr hören kann, ohne daran zu denken, was er da für ein Blödsinn von sich gegeben hat. Und die Frage wird halt sein, wird uns das so mit dieser 54er Tour genauso gehen oder mit diesen Spielern? Es ist ja auch denkbar, dass das nach 3 Jahren vorbei ist und dass die alle wieder auf die PGA wechseln, ja. Und wird man ihnen das dann irgendwie nachgesehen haben? Das Interessante ist, und das ist mir vorher halt aufgefallen, als ich vor dem Bildschirm saß, dieses Sportswashing hat eine unglaubliche Macht, wenn es gut gemacht ist. Es lässt dich vergessen, woran du teilnimmst, während es passiert. Du sitzt da und du siehst diese Leute, die du nicht kennst. Aber das ist ja auch mal interessant, Spieler von der Asian Tour zu sehen. Es ist interessant, einen 15-jährigen15-jährigen Jugendlichen aus Thailand zu sehen, der sich wirklich mit diesen Leuten messen kann, mit ausgewachsenen Tourspielern messen kann. Das ist einfach interessant und es lullt dich ein und du vergisst, was du eigentlich tust. Nämlich genau Teil dieses, ein Rädchen in diesem System zu sein. Und ich glaube, wir müssen immer wieder zurückdrehen, nicht dieses Rad zurückdrehen, aber wir müssen immer wieder darüber nachdenken, was passiert eigentlich? Was passiert eigentlich? Weil die Argumentation, die sehr, sehr viel momentan geführt wird, vielleicht nicht von den Mainstream-Medien, die großen Medien, die das durchaus kritisch beäugen, aber auch unter Sportsfans wird ja gerne mal argumentiert, ich verstehe überhaupt nicht, was die Aufregung ist. Die Fußballer machen das seit Jahrzehnten. Die Formel 1 macht das seit Jahrzehnten. Die IOC macht das seit Jahrzehnten, sodass ich das Gefühl habe, dass man eine Schandtat mit einer anderen Schandtat auszugleichen versucht. Und das finde ich äußerst bedenklich und schwierig. Und merke auch, wie man dann selbst zum Teil dieses Systems wird, dadurch, dass man tatsächlich dieses Unterhaltungsprogramm interessant findet. Das finde ich sehr, sehr schwierig.
Es ist schwierig. Natürlich ist es schwierig. Man hört in Deutschland den Vergleich zu den Fußballern. Man hört in den USA den Vergleich zur NBA. Die ja auch mit China viel am Hut hat und so weiter. Nicht in Deutschland hört man, keiner will mit RB Leipzig was zu tun haben, weil das, ich verstehe das gar nicht so richtig, weil ich da nicht genug drüber weiß. Aber RB Leipzig geht nicht, aber das ist okay, wenn die Jungs da für die Saudis Golf spielen. Dass das nicht beides in die gleiche Ecke gedrückt werden ist, verstehe ich nicht. Denn diese ganze Narrative, diese ganze Story da, die da passiert, das ist ja auch richtig aus dem Playbook von Donald Trump, wie er seine Öffentlichkeitsarbeit und seine Arbeit in den sozialen Medien aufgezogen hat. Und Norman und Trump sind ja Buddies, ja, und viele von diesen professionellen Golfern, die auf der PGA Tour unterwegs sind, seitdem es die PGA Tour gibt, 95% sind konservative Republikaner. Ja,
ja.
Der
ja.
liberalste von allen, und das jedes Mal, wenn das erste Mal, wo ich es gelesen habe, vor was weiß ich wie vielen Jahren, und jedes Mal, wenn ich es dann denke, ist David Duval. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das der liberalste ist von denen, die da rumlaufen. Ja, aber jetzt haben wir hier noch was die Sache noch spannender und wichtiger für uns macht, für uns beide, weil wir ja beide Golfer sind. Ja?
Ja.
Weil wir mit Leidenschaft Golfer sind. Wir lieben das Spiel, wir lieben die Geschichte, wir lieben die Plätze, wir lieben wie das Gras wächst, wie das Gras riecht morgens, wenn man zum Golfclub kommt, ja. Und diese Moral, die mit das Golfspielen mit sich bringt, ja. In jedem Club weiß jeder, wer mogelt. Jeder weiß, wer mogelt, ja. Und es ist nicht nur peinlich, wenn man im Golf beim Mogeln erwischt wird, ja. Es ist beschämend. Keiner will mehr mit einem spielen. Ja. Und deine eigenen Mitglieder in deinem Club wollen nicht mehr spielen. Und wenn sie in irgendeinem Turnier oder was weiß ich spielen, wollen die aus den anderen Clubs auch nicht mehr mit dir spielen. Ja. Und wenn es so weit gekommen ist, im Fußball ist es ja ganz anders, nicht? Im Fußball ein Elfmeterschinden, was ja auch Mogeln ist, wenn man drüber nachdenkt, das wird applaudiert. Ja. Bei uns, wenn du den Grashalm wegziehst und der Ball bewegt sich einen halben Zentimeter und du bist dein eigener Schiedsrichter und du sagst nichts, dann bist du ein Mogler. Ja. Also denke ich, dass das Spiel auch noch extra was mitbringt. Ja. Und sobald man dabei erwischt worden ist, dass man gemogelt hat beim Golf, ja, dann ist man ja sofort entlarvt als jemand, dem es an Moral mangelt. Ja. Und jetzt haben wir hier was, nicht? Das ist ja, don't talk to me about morals und so weiter. Okay, ich habe ja schon gesagt, das, ja, das passt ja gar nicht zusammen.
Also ich glaube, dass du tatsächlich da einen Punkt auf der Spur bist damit. Wir haben tatsächlich ein Spiel, das sich selbst, also wo der Spieler sich selbst reguliert, sich selbst bestraft, sich selbst überwacht. Und wir beachten oder wir beobachten jetzt im Moment Menschen, denen wir eine höhere moralische Kategorie zugeordnet haben, als wir jetzt erleben, weil wir immer davon ausgegangen sind, nun, das sind ja ehrliche Jungs, nun, die richten sich selbst, nun, die werden sich selbst an. Wir haben das ja auch immer wieder erlebt. Es gibt genug Geschichten von Spielern, die gesagt haben, ich habe den Ball bewegt. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, es war McIlroy, der Letzte, der mich irgendwie damals bewegt hat, der da tatsächlich dann auch sich einen Strafschlag hat schreiben lassen oder aufgeschrieben hat. Und wir beobachten halt jetzt, dass die eigentlich ganz normal sind, dass das halt wie blöde, dass die allesamt wie blöde Fußballprolls sind, die sich einen Scheißdreck drum kümmern, Hauptsache die Kohle stimmt. Und ich glaube, das ist ein bisschen einer der Gründe, warum wir uns so über dieses ganze System auch aufregen. Also diese Leute fallen vor unseren Augen auseinander. Mickelson ist ja nicht nur körperlich verfallen in den letzten Wochen. Ja, das ist ja wirklich... Ja, ist ja irre. Also der sieht ja aus, als hätte er, aus welche Drogen er auch immer nehmen mag. Ja, aber er ist wirklich so, als wäre dieser wunderbare Mensch, den wir jahrzehntelang beobachtet haben, wie so eine, als hätte man dieses Dorian Gray-Porträt endlich mal aus dem Keller geholt und es mal der Weltöffentlichkeit gezeigt.
Ja? Das sieht aus wie
ein letztsüchtiger, geldgieriger, drogenkranker, Linkshänder, der rechts rumspielt, Rechtshänder, der links rumspielt, eine Demontage sondergleichen.
Also, ob er gerade aus dem Knast gekommen ist.
Ja, also ich meine, oder als würde sich gerade darauf vorbereiten, die wahhabistische Religion zu übernehmen, weil, so sieht er aus.
Salam alaikum. Ja. Aber es ist ja auch nicht, und das kennen wir auch nicht, Golfer haben ja auch irgendwie eine herablassende Einstellung gegenüber Tennisspielern oder anderen Sportarten. Ja. Wir haben ja dieses, oh, wir sind Golfer. Ja, das stimmt ja. Aber wenn man, und das Thema ist riesig und wir werden ja hoffentlich einige Shows über dieses Thema machen, auch mit Gästen. Wir sind dabei, das zu planen. Aber lass uns doch mal kurz drüber nachdenken, wie das jetzt weitergeht. Nicht jetzt alle reden davon, jetzt nicht die PGA Tour hat gesagt, ihr dürft nicht mehr wiederkommen, ihr seid banned from the tour. Die Jungs, die sich schon verabschiedet haben, Keimer hat sich ja auch verabschiedet von der Tour. Der hat ja auch, nicht? Der hat sich ja verabschiedet. Ja. Im Gegensatz zu Mickelson. Nicht, also die Idee von Martin Keimer als Ryder Cup Captain, die lebt nicht mehr. Das ist vorbei. Das ist
ja, und Martin Keimer hat einer der wichtigsten Schläge in der Geschichte des Ryder Cups gespielt. Martin Keimer hat einen der wichtigsten Putts in der Geschichte des Ryder Cups gespielt und wird niemals die Chance haben, zumindest Stand heute, Captain einer Ryder Cup Mannschaft zu werden.
Das ist ich habe noch nichts gesehen von dieser Tour 54. Erinnert mich immer an Studio 54. Da sind die Saudis ja auch heimlich rumgelaufen. Wer hat den ersten Birdie bei der Tour 54 gemacht? Martin Keimer. Keimer hat den ersten Birdie in the history books forever. Ja, Keimer macht den ersten Birdie auf der Live 50. Das habe ich auch selber, hab ich selber gesagt. Scheiße. Jetzt gehen wir mit unseren Anwälten vor Gericht und so weiter. Was machen die, dass wir da nicht spielen dürfen und so weiter? Das ist doch unsere Freiheit, hier zu spielen und da zu spielen, dass die Saudi-Seite, nenne ich sie mal. Ja, ich glaube, das ist okay, dann wird hier keine Fatwa auf mich ausgerichtet. Die Saudi-Seite, dass die für Freiheit vor Gericht gehen? Was ist das denn für eine Ironie?
Ja, ich glaube, dass sie definitiv die Spieler unterstützen werden finanziell. Das hat Norman ja auch schon gesagt. Also wenn die vor Gericht gehen wollen, das ist ja auch eine Prinzipienfrage und keine Individualentscheidung. Ich finde das hochgradig interessant und aber auch wichtig. Also ich glaube, es ist tatsächlich, und das macht die ganze Situation so schwierig, ich möchte eigentlich durchaus diese Diskussion offen geführt wissen wollen, ob die PGA Tour nicht auch Fehler gemacht hat, ob das nicht tatsächlich, also ob das überhaupt stattfinden kann, egal woher die Kohle kommt, nicht auch ein Stück weit ein hausgemachtes Problem der PGA ist. PGA Tour, Entschuldigung. Ja. Also, wie du sagst, 75 Loch, wir langweilen uns zu Tode und ausschließlich, weil die Sponsoren ihre Stars sehen wollen. Jedes Wochenende wollen die Sponsoren ihre Stars sehen, sie wollen ihre Logos sehen, sie wollen ihre Logos sehen. Jetzt kommt die Leaf Tour oder die 54er Tour daher und zeigt ununterbrochen Logos. Ja. Alle werden im Bild sein und
läuft DJ mit seinem
Taylor? Laufen alle mit TaylorMade Titleist und du hast das Zeug dick im Bild und ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist alles schon eingetütet. Das ist alles schon eingetütet. Warum auch nicht? Weil diese Leute machen ja auch Geld. Also diese Firmen machen Geld. Das ist deren Job, Geld zu machen. Also ja. TaylorMade, Titleist, Cobra, wer auch immer da sein Logo hinhält. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand sich zurückhalten wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da jetzt irgendwie eine totale Logo-Verarmung erleben werden. Ja. Also ich glaube, dass wir das wirklich total, dass wir es auch wirklich auch genau beobachten können und werden. Und es wird sehr, sehr spannend sein, weil, wie gesagt, sowas entsteht nur oder kann nur entstehen, wenn es Probleme auf der Tour gibt. Und ich bin vor allen Dingen extrem interessiert daran, herauszufinden oder zu sehen, wie sich die Tour in den nächsten Monaten entwickeln wird. Wird man unmittelbar darauf reagieren? Wird man sagen, okay, wir brauchen mehr Matchplay, wir müssen andere Formate entwickeln? Ja? Cricket hat sich seitdem eingeführt worden ist, dieses neue Format, hat sich Cricket wieder zu einem Volkssport entwickelt.
Ja, das ist, weil waren die Saudis da nicht auch dabei bei dem Cricket 200 oder wie man das heißt?
Ich habe keine Ahnung.
Okay, das ist ja eine andere Sache. Dieses ganze Sportswashing, ja, der Begriff Sportswashing ist ja noch nicht so alt. Das ist ja auch, hat ja auch mit Amnesty International zu tun und so weiter. Ich meine, der allergrößte Sportswashing-Event aller Zeiten war die Olympiade 36, denke ich mal, ja. Wo Jesse Owens gekommen ist und da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ja. Ja. Und wenn man sich bei Amnesty International erkundigt, was deren Position ist, ja, die sind nicht unbedingt dagegen, dass die da spielen, die Golfer, ja. Aber die erwarten, dass die diese Chancen nutzen, gegen diese Menschenrechtsverletzung in Saudi-Arabien etwas zu sagen. Ja, und es wäre gerade diese Community in Saudi-Arabien, wo Blogger ausgepeitscht werden, ja, dass genau diese Community in Saudi-Arabien extrem enttäuscht wäre, wenn diese 48 Golfer, die da rumlaufen, ja, wenn die sich alle nicht, wenn die sich alle nicht dazu äußern würden.
Mhm. Ich halte das für unglaublich naiv, was du dir da vorstellst. Ich will dir das auch nicht nehmen und ich finde das auch ganz großartig, weil ich diese Art von Naivität auch liebe. Ich hoffe sehr darauf, dass Leute sich hinstellen werden und was weiß ich, der Zweitplatzierte sein Geld spendet für eine Hilfsorganisation für zwangsbeschnittene saudi-arabische Frauen. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, dass die einfach Verträge unterschrieben haben, die so wasserfest für die Saudis sind, dass die quasi jeden Pfennig zurückbezahlen müssen, wenn sie irgendetwas machen, was politisch außerhalb dessen steht, was sie vereinbart haben. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Das ist meine Meinung, die überhaupt nicht belegbar ist, die einfach nur auf so einem Gut-Feeling basiert. Ich wünschte es mir sehr. Ich fände das super, wenn Martin Keimer sich hinstellt und sagt, ich habe jetzt hier gerade irgendwie, was weiß ich, 4 Millionen oder 2 Millionen als Zweitplatzierter gewonnen. Dieses Geld spende ich einem Kinderkrankenhaus in Jemen, wo Saudi-Arabien irgendwie seit Jahren einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung dort führt. Ich glaube nicht, dass das passiert. Aber die Hoffnung, dass sowas passiert, ist natürlich auch total interessant, weil es bringt dieses Thema auch immer wieder auf. Und es wird auch immer wieder diese Frage gestellt werden. Und wir haben es ja auch erlebt. Die IOC hat in China Spiele stattfinden lassen. Athleten haben nicht nur geschwiegen. Athleten haben im Vorfeld darüber gesprochen und danach darüber gesprochen. Aber das sind Amateure. Das sind nicht Athleten, die so abhängig sind von diesen Gremien oder von diesen Verträgen, die sie da haben. Ein Rodler, ich glaube, es war ein Rodler, der sich ganz stark äußert im Vorfeld der Olympischen Spiele. Ja, der riskiert ja nicht viel. Die Jungs, die jetzt gerade alle aus der PGA-Tour ausgestiegen sind und darauf angewiesen sind, ihr Geld dort zu verdienen, wo sie jetzt sind, die riskieren natürlich eine ganze Menge, wenn sie Saudi-Arabien sagen, nicht damit einverstanden. Ich bin mal sehr gespannt. Ich wünschte es mir sehr. Es wäre ganz toll. Stell dir mal vor, Mickelson gewinnt und verschenkt sein Geld oder Mickelson verschenkt 100 Millionen seiner angeblich 200 Millionen Antrittsgelder an wohltätige Zwecke. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich wünschte es mir sehr.
Stell dir mal vor, dass einer von den 48 nächste Woche die US Open gewinnt.
Ja.
Dann ist der Norman, der macht da Stabhochsprung in seinem Zelt. Er hat auf einmal 3 Beine. Wissen die, dass er sich nackt fotografieren lassen hat?
Ich glaube schon.
Ich weiß es nicht. Und was mich da noch am meisten auf, du kennst mich ja, mich regen ja immer viele Sachen aus, aber ich weiß nicht, was wir davon halten sein, denn es scheint mir oft so, und ich habe mich auch wirklich zurückgehalten, und das war nicht einfach, dass viele Leute gar keine Ideen haben, dass sie noch nie von Sportswashing gehört haben, nicht? Aber dazu ihre feste Meinung haben, nicht? Und dieses ganze Phänomen, dass Leute nicht viel zu einem Thema zu sagen haben, von dem sie absolut gar nichts wissen, breitet sich ja immer weiter aus, gerade im Golf. Ja, da werden da Leute, das ist ein anderes Thema.
Ich glaube aber, da muss man vielleicht eine Sache dazu sagen, weil du 36 vorher angesprochen hast, Berlin. De facto ich würde mal davon ausgehen, dass wenn man weit zurückgeht in die Sportgeschichte, man quasi alle großen Ereignisse, die jemals stattfanden, unter der Maßgabe von Sportswashing betrachten kann. Ob das Brot und Spiele ist, ob das Gladiatorenkämpfe waren, wenn das Senat oder wenn irgendwelche Tribune oder wenn irgendwelche Feldherren Spiele ausgestattet haben in Rom, dann galt es nur, um ihren eigenen Ruhm noch zu vergrößern. Ja. Und ich glaube,
Ich denke, dass man das ist super spannend, was du da gerade sagst.
Die Geschichte der Großveranstaltung muss man quasi komplett unter dem Gesichtspunkt des Sportwashings mal genauer betrachten. Jetzt bin ich natürlich kein Experte, aber je mehr wir darüber nachdenken, desto klarer wird es doch auch. Wie viele Konzerne schmücken sich heutzutage mit der Namensgebung von großen Veranstaltungshallen. Also wie viele, weißt du, also früher hieß es Müngersdorfer Stadion, jetzt heißt es, ich weiß nicht, welche Energiekonzern da jetzt irgendwie jedes Mal, wenn von einem
Aramco Arena.
Jedes Mal wird aus Köln oder aus irgendwo über ein Fußballspiel berichtet wird der Sponsor genannt. Jedes Mal.
Ja, aber dieses Sportswashing, es sind ja nicht nur diese Super-Events, es sind ja auch, ich meine, wenn man sich diese ganze Doping-Geschichte in der DDR damals angeguckt hat, es sind ja auch eigene Sportler hervorbringen, die alles gewinnen. Die Russen, die jetzt überall gebannt sind von der ganzen Olympiade, weil sie da dieses staatliche Dopen gemacht haben und so weiter. Das ist ja auch Sportswashing. Es sind ja nicht nur die Events. Es sind ja auch ein Sportler hervorbringen, der alles gewinnt. Oh, das ist vielleicht dann Sportswashing von dem Internal. Ja, aber das gehört ja auch dazu.
Ich glaube, um dann einen Punkt noch reinzuwerfen, um einfach das nochmal in Relation zu stellen, weil ich glaube, dass das wirklich reinpasst und erwähnt werden muss. Wir haben, glaube ich, alle beobachten können, das ist ein großer Bogen, aber ich will ihn möglichst kurz machen. Wir haben alle beobachten können, wie der Osten quasi von vielen Instanzen der Zivilgesellschaft aufgegeben worden ist. Also ich weiß selbst, dass Parteien es sehr, sehr schwer hatten im Osten, dass die Grünen sich unglaublich schwer getan haben, dass die SPD sich schwer tut. Was allerdings passiert, ist, dass die Rechtsradikalen da schon seit Jahren dabei sind, Sportveranstaltungen zu sponsern, Würstchen zu kaufen für das Spiel zwischen der BCX-Jugend dort und dort in Hoyas Dingsbums und die sich kümmern. Und das ist de facto ja auch sowas. Ja? Und wir beobachten das auf allen Ebenen. Und wahrscheinlich ist das unser großes Problem, dass wir es jetzt halt beim Golf sehen und vorher nicht genau hinblicken wollten. Und vielleicht auch das, was du vorher gesagt hast, vielleicht haben wir einfach ein höheres moralisches Verständnis von uns selbst.
Ja.
Ja? Und fühlen uns deshalb auch so angekackt und angepisst, weil, weißt du gehst raus und schreibst den Strafschlag auf, weil du bei der Suche nach deinem Ball ja, draufgestiegen bist und die Jungs gehen hin und spielen in einem Land, wo Homosexuelle ausgepeitscht werden und Menschen wie du und ich einfach die Zunge rausgerissen bekommen. Nein, nicht das, aber einfach nicht sprechen dürfen. Ja. Insofern, ja, ich würde das gerne noch weiter beobachten. Wir haben ja ein paar Gäste geplant
zu diesem Thema
und das letzte Wort ist ganz bestimmt noch nicht besprochen. Ich bin mal gespannt, ob wir einen Chipmunk kriegen können.
Ja, also ich denke nicht, gerade weil wir beide nicht, wir sind keen observers, also wir sind Beobachter, nicht? Deswegen sind wir dabei, ein paar Experten einzuladen und haben auch schon die eine oder andere Zusage, dass wir das ein bisschen ordnen. Ich denke, die ganz große Frage ist, sind ja auch die philosophischen Fragen, everybody has a price. Ja, everybody has a price. Nicht? Wie viel muss ich dir bezahlen? Und dieser Film, Indecent Proposal mit Robert Redford und Woody Harrelson und ich weiß nicht, wer die Frau ist.
Ich glaube, es war Demi Moore.
Demi Moore, genau. Vielleicht fragt DJ ja jemand in der Pressekonferenz, was es kostet, mit seiner neuen Frau zu schlafen. Das wäre doch mal was.
Und Polter würde dann sowas sagen.
What?
Speculation.
Wir machen das weiter, ja?
Jawohl.
Ich denke, es war ein guter Einstieg und wir hören uns bald.
Tage. Danke, Frank.
Ciao.